Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen wunderschönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim in All Things Hockey. Es ist Mittwochabend, der 10. April, 20.43 Uhr. Parallel findet gerade Spiel 5 statt zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers. Aber wir sind zusammengekommen, um über eine Mannschaft zu reden, die es nicht ins Halbfinale der DL geschafft hat, beziehungsweise vor allem über eine Mannschaft zu reden, die es nicht ins Halbfinale der DL geschafft hat. Und das tun wir gemeinsam. Und gemeinsam ist natürlich der Phil dabei. Hi Phil, schönen guten Abend.
Hallo.
Ja, es hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Der Hauptrundenerste, da geht einem immer noch auf der Zunge, die Eisbären Bremerhaven sind ins Finale eingezogen. Die Eisbären Bremerhaven, oh, das ist... Hier wird gleich Qualität geliefert am Anfang. Die Fischtown Penguins Bremerhaven. Die Süddeutsche Zeitung hat heute geschrieben, dass der SV Waldhof Mannheim 1905 gegründet wurde. Insofern finde ich mich da auf hohem Niveau.
Weiß doch jeder.
Ja. Aber lass mal das mal alles weg. Ich mache jetzt tatsächlich auch das iPad nebendran aus und konzentriere mich nur auf die Sendung. Erstaunlicherweise.
Ja. Geh ruhig nochmal rein.
Nee, brauchen wir nicht. Alles cool. Wir bleiben live. Wir sind ja bekannt für starke Meinung bei wenig Ahnung. Also zumindest mir wird es ja öfters mal nachgesagt. Du bist ja dann der Mann, der das Ganze wieder gerade rückt. Und so halten wir das auch heute vorweg. Natürlich ein großer Dank jetzt auch nochmal zum großen Saisonrückblick an unsere Steadies, die uns durch das Jahr getragen haben. Steady.de/EiszeitFM, wer dabei sein mag. Ihr seid alle herzlich willkommen. Wir freuen uns da über jeden. Und lass uns doch gleich dann mal beginnen mit der ersten Frage, die ich an dich habe, weil ich habe ein paar Fragen heute mitgebracht, weil du warst bei Spiel 5 in Berlin, du warst auf der Saisonabschlussfeier, an dem Abend war ich in Heilbronn, hast das Ganze jetzt die letzte Zeit sehr intensiv für den Mannheimer Morgen begleitet, was so bei den Adlern und drumherum passiert ist. Wir haben die letzte Sendung genannt, es geht um Bestätigung. Das war nach der Serie gegen Nürnberg und vor der Serie gegen Berlin und haben gesagt, es geht um Bestätigung. Wir hatten nochmal diese kurze Sendung mit Christian nach Spiel 2, die würde ich jetzt mal außen vor lassen. Haben die Adler gegen Berlin denn bestätigt, was sie gegen Nürnberg gezeigt haben? Wie siehst du es jetzt im Rückblick?
Ja, insgesamt... Ja, was sie gegen Nürnberg gezeigt haben, ist halt, wie man es nimmt. Also sie haben schon, ich würde sagen, die Leistung gezeigt, die sie gegen Nürnberg gezeigt haben. Aber wir haben auch vorher gesagt, wenn du die Leistung zeigst, die du gegen Nürnberg zeigst oder gezeigt hast, dann wird das nicht reichen fürs Halbfinale. Sprich, du hast Berlin Sachen angeboten auf dem Eis, die du zuvor auch in den Pre-Playoffs den Nürnbergern angeboten hast. Und Berlin hat diese Sachen genutzt mit ihrer Qualität, mit ihrer Abgebrühtheit, mit ihrer Erfahrung. Also von daher ganz schlicht betrachtet, ja, haben sie bestätigt, aber natürlich nicht das bestätigt, was wir eigentlich sehen wollten. Also dass sie den nächsten Schritt gehen und eben nicht das anbieten, gerade im Defensivverhalten, wie halt zuvor in den Pre-Playoffs und dass sie auch vorne, das war ja auch gerade Thema in den Pre-Playoffs im ersten Spiel, ihre Chancen nutzen. Und das sind zwei Komponente, die halt absolut herausstechen, wenn wir ja uns jetzt das Viertelfinale gegen Berlin anschauen.
Wir hatten es letztens davon, dass wir Hörerpost bekommen haben, wo uns jemand gesagt hat, eure Sendung, eigentlich läuft es jedes Jahr gleich ab. Ihr sagt im Sommer, sind die besten Adler aller Zeiten, dann läuft es am Anfang gut, dann sagt ihr, es braucht noch Zeit, irgendwann fordert dann Sven einen Trainerrauswurf und dann ist die Saison rum. Und wenn ich mich zurückerinnere, habe ich das Gefühl, nicht das Gefühl, sondern dass das irgendwie so das dritte Jahr in Folge ist, wo wir das gleiche Muster haben, wo du das Gefühl hast, wie formuliere ich es vorsichtig, es war Unruhe im Verein. Es war wenig zu erkennen in der Hauptrunde, was Freude brachte. Du hast dann einen starken Auftritt hingelegt in der ersten Playoff-Runde, die in dem Fall eben die Pre-Playoffs waren, und bist dann aber in der zweiten gescheitert, also in der zweiten Playoff-Runde des jeweiligen Jahres. In den Jahren davor waren es dann die Eisbären, damals in diesen 5 Spielen, dann letztes Jahr Ingolstadt, die das Ganze ja dann relativ klar auch gezogen haben, muss man sagen. Die haben es in 6 Spielen gewonnen. Wenn es richtig, ja, waren 6 Spiele. Und dieses Jahr eben gegen Berlin in 5. Und für mich ist so der große Punkt, ich habe vorhin so schön gesagt, der Hauptrundenerste ist ins Finale eingezogen. Und ich glaube, man muss sich, wie soll ich sagen, ich glaube, man muss sich davon lösen oder glauben, dass es reicht, den Schalter irgendwann dann mal umzulegen im Februar, Anfang März, und dass es dann trotzdem die Chance gibt auf eine weitere Saison. Sondern Berlin hat gezeigt, wie wichtig es ist, Selbstvertrauen zu haben, wie wichtig es ist, Automatismen zu haben und wie wichtig es ist, gerade im Torabschluss Selbstverständnis zu haben, so eine Selbstverständlichkeit zu haben. Also dieses klassisches Beispiel, ja, Arno will die Scheibe definitiv zurückhaben, aber dieses 3-2 der Berliner in Spiel 5, in dem Moment, wo der die Scheibe hat und abzieht, war mir klar, die ist drin. Also da war die Scheibe noch nicht im Tor, war für mich klar, das gibt jetzt ein Tor. Und dieses Selbstverständnis haben die Adler natürlich in Spiel 1 gehabt, klar, aber danach in dem Maße nicht mehr. Und ich glaube, das ist für mich so das, was von der Saison wieder bleiben wird, dass du eben diese 52 Spiele davor nicht ohne Grund hast und dass du zwei Teams hast, die da mit Abstand von den anderen stehen, dass sie nicht ohne Grund da stehen. Und dass die Adler eben als 7. eingelaufen sind, dann halte ich auch mal endlich den Mund. Und dass es einen Grund hat, dass du eben 7. bist und nicht 4. oder 3. oder 2.
Ja, überhaupt keine Frage. Ich meine, darüber haben wir uns ja auch unterhalten. Ja. Ich würde nicht mal sagen, dass die Adler im ersten Spiel gegen Berlin so ein Selbstverständnis hatten. Sie hatten einfach den Schwung vielleicht mitgenommen. Berlin auch noch nicht ganz so aufgeräumt gewesen in der Defensive, wie es dann in den Spielen danach waren. Aber ja, klar, dieser Punkt, dieses Selbstverständnis, das ist natürlich ein ganz, ganz großer. Und wie du richtig gesagt hast, das hat mir auch David Wolf nach dem entscheidenden 5. Spiel dann auch so bestätigt, dass du dir dieses Selbstverständnis natürlich in der Hauptrunde zusammenspielst. Und jeder, der schon mal was gewonnen hat in dem Sport oder allgemein im Sport, weiß, dass du gewisse Automatismen brauchst und gewisses Selbstvertrauen, und um eben Titel zu holen. Und das spielst du dir im Eishockey halt eben in der Hauptrunde. Hauptsächlich, wo du schon mal alle Situationen mehr oder minder erlebst. Und wenn du oben stehst, hast du die halt meistens positiv gelöst und gehst mit diesem Wissen eben in die Playoffs. Und wenn du halt als 6., 7. reinläufst oder noch schlechter oder auch 4., 5. von mir aus, dann ja, es hat die ein oder andere Situation nicht so zufriedenstellend gelöst. Und natürlich kannst du auch immer mal wieder als schlechter platziertere Mannschaft Schwung holen, ins Laufen kommen und dann was reißen. Aber es ist die absolute Ausnahme und nicht die Regel, auch wenn wir uns andere europäische Mannschaften anschauen. Auch wenn wir einen ganz kurzen Sidekick mal zu München machen, die Wolfsburg gesweept haben im Viertelfinale und auch jeder gesagt hat, oh, die kommen jetzt richtig ins Rollen, mit München ist absolut zu rechnen. Wir sind jetzt auch in der Sommerpause. Also es hat schon seinen Grund, warum du in der Hauptrunde weit oben bist und dass das dann auch ganz arg ausschlaggebend für die Playoffs nicht nur sein kann, sondern in den meisten Fällen einfach ist.
Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir gucken mal kurz nach Schweden, aber zum Beispiel auch jetzt in der Schweiz ist der Erste mit Zürich im Finale. In der DL2 spielen jetzt Kassel und Regensburg die ersten zweiten der Hauptrunde das Finale aus. In der DFL waren auch die ersten beiden im Finale. Also kannst sehr breit durchgehen. In der Oberliga sehen wir das jetzt auch, wo die beiden Meisterteams sich gegenüberstehen mit Hannover und Weiden. Es hat eine Aussagekraft und die ist nicht zu unterschätzen, und die hat halt auch wie soll ich sagen, eine Bewandtnis. Zumal wir ja auch nochmal sagen müssen, dass die Adler in der Hauptrunde nie so richtig ins Laufen kamen dieses Jahr. Also du hattest wenig Phasen, also auch zum Schluss hin, wo du dann dachtest, oh, jetzt wird's aber richtig gut, so von Playoffs, dass du da mit Schwung reingehst.
Absolut, absolut. Und auch nicht nur dieses Jahr, also ich meine nicht die Adler, sondern wenn was zu Playoffs geht und der spätere Meister. Ich glaube, vor den Playoffs gab es ja auch die Statistik recht populär, dass der Hauptrundenmeister meistens in 8 von 10 Fällen oder was es war, oder 9 von 10, keine Ahnung, auch immer dann den Titel am Ende geholt hat. Also das ist schon, ja, es ist kein Zufall, einfach am Ende des Tages.
Nee, ist es auf keinen Fall. Und man muss ja auch nochmal darauf hinweisen, die Adler waren zu Recht Siebter am Ende der Saison. Also es war nicht so, dass sie, wie soll ich sagen, wir erinnern an den Niederlage gegen Schwenningen dann so kurz vor Toresendschluss. Du hast dann halt desolate Kölner am letzten Spieltag noch aus der Lanxess Arena geschossen, wobei die Haie sich dann auch entsprechend gegen Ingolstadt präsentiert hatten. Aber da hatten wir es ja dann drüber nach dem Nürnberg in der letzten Sendung. Aber man muss sich das einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, um sich klarzumachen, am Ende bist du an einem Team zerschellt, das einfach besser war. Punkt. Sonst verlierst du eine Serie nicht in 5 Spielen, auch wenn du es dir natürlich hinreden kannst und sagen kannst, wir haben in allen Spielen mehr Schüsse gehabt, Hildebrand war so überragend und deshalb hat es nicht gereicht. Also das wäre mir zu einfach.
Ja, wäre absolut zu wenig. Und das sind ja auch die Punkte. Du hast ja mitgehalten, ist ja nicht so, als wärst du dauernd untergegangen. Nein. Aber du hast ja nach diesem Spiel 2, in dem du ja dann auch recht schnell nochmal 2-0 geführt hast und das Spiel dann trotzdem noch am Ende verloren hast, bist du ja auch nie mehr in Führung gegangen dann. Du bist permanent immer wieder im Rückstand hinterhergelaufen. Du hast deine Chancen nicht genutzt. Und jetzt wiederholen wir uns, was zum einen an deinem Selbstverständnis lag, und du hast halt dann auch zu viele Tore einfach zugelassen, was zum einen an dem Selbstverständnis der Berliner natürlich lag, die aus wenig viel gemacht haben und auch jetzt auch im Halbfinale das gezeigt haben, dass sie diese Qualität besitzen, also dass es kein Zufall ist, jetzt mal in einer Serie, sondern dass sie das auch im Halbfinale zumindest mal bis Spiel 4 so umgesetzt haben, dass sie aus wenig viel machen können. Und am Ende des Tages, du hast aber trotzdem zu viel Gegentore geschluckt, einfach auch. Also jetzt unabhängig davon, dass Berlin mit Abstand den besten Sturm nach der Hauptrunde hatte und dieses Selbstverständnis entsprechend hat, du hast trotzdem zu viele Tore zugelassen. Natürlich kannst auch mal sagen, darfst ruhig auch mal mehr als 2 Tore schießen in dem Spiel. Jetzt blenden wir mal Spiel 1 aus. Was aber auf jeden Fall nicht einfach ist gegen Berlin. Und wenn du dann aber auch immer 3 schluckst, dann wird es am Ende des Tages halt einfach schwierig.
Ich würde gerne noch auf so ein paar Sachen der Serie kommen. David Wolf hat ja nach Spiel, was war es dann, Heimspiel, Spiel 4 davon gesprochen, irgendwann wird die Ketchupflasche aufgehen, wir werden die Tore machen. Und ich dachte, vielleicht war das Spiel 1, wo die Ketchupflasche schon aufgegangen war und dann kam dann nicht mehr so viel nach. War eher so mein Gedankengang, weil du eben 7 gemacht hast. Aber wir haben ja über Abschlussqualität und diese Dinge gesprochen, was für mich schon nochmal ein Punkt ist. Ich würde diese Gawanke-Bergmann-Nummer gern sehr weit weglassen, aber ich würde gern nochmal darauf hinaus, dass mir im Nachhinein so viel Blödsinn dazu erzählt wurde, wo ich dann gern nochmal einen Satz dazu sagen würde, oder zumindest ein paar Dinge gerade rücken, die da so öffentlich kursieren. Wer ernsthaft glaubt, dass diese Nummer irgendwie die Serie entschieden hat, der hat die anderen Spiele nicht gesehen, weil die Adler kommen zurück von 3-0 auf 3-2, kommen zurück auf ein 2-2. Es stand ja auch unentschieden in Spiel 4 in Mannheim. Für mich, was ich ganz lustig finde an dieser Gesamtaktion, ist, dass die Berliner jetzt ein Viertreihe-Spieler mit maximaler öffentlicher Aufmerksamkeit, der mit Sicherheit auch nicht schlecht verdient, die nächsten Jahre an der Backe haben, der ihnen sportlich nicht hilft, den sie jetzt aber zum Fanliebling aufgeblasen haben, wo sie gucken müssen, wie sie den wieder loswerden. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der für mich viel entscheidender ist, weil immer zum sportlichen Kern zu kommen, Spiel 4 und Spiel 5 wurden beide durch individuelle Fehler der Adler entschieden. Also einmal nimmt Matthias Plachter diese Ja, Mannheimer werden sagen, es war keine. Für mich war es eine klare Strafe, die er da bekommt. In der offensiven Zone, so kurz vor Schluss, bei einem Stand, wo du 1-2 hinten liegst in den Spielen und Spiel auf dem Eis steht unentschieden, darf ein erfahrener Spieler so eine Strafe nicht nehmen. Wo dann Eder das Tor macht zum 1-2, wo dann noch wieder den Empty Netter hinterher schiebt. Und der zweite Punkt ist natürlich beim Stand von 2-2. Du kommst zurück in diesem Spiel, du machst den Ausgleich und bist eigentlich wieder voll drin. Und dann passiert wieder einem erfahrenen Spieler wie Linden Wey dieser Fehler, der dann Berlin das 3-2 ermöglicht. Ich würde viel eher darauf gucken, auf diese einzelnen Sequenzen, wo du eben diese Fehler machst, die ein Gegner mit der Qualität dann ausnutzt, als das, was natürlich sehr öffentlichkeitswirksam war, was aber für die Serie ansonsten wirklich keine Bedeutung hatte für mich, außer dieses aufgeblasene PR-Ding halt drumherum.
Ja, absolut. Ich meine, klar, Eishockey ist ja ein Fehlersport und darum geht's.
Kleinigkeiten
eben. Und wenn du halt Fehler machst, ist halt die Chance höher, dass du das Spiel verlierst. Das ist oft so. Und ja, aber bin ich voll und ganz bei dir. Und auch natürlich die Tatsache, dass dir eben, jetzt mal auch abgesehen vom Selbstverständnis, diese Torjäger, würde ich schon fast sagen, gefehlt haben. Die hast du auch während der ganzen Hauptrunde ja nicht wirklich gehabt. Da warst du sehr, sehr abhängig von Plachter und Wey, die ja sehr, sehr gut gescored haben, aber da kam auch dann lange nichts. Plachter hat in Spiel 5 in Berlin sein allererstes Playoff-Tor überhaupt dann geschossen. Auch gegen Nürnberg da kein Tor erzielt. Wurde aber auch gut rausgenommen auf der einen Seite von Berlin. Auf der anderen Seite hat sich das halt dann auch gerecht aus der Hauptrunde, wenn du da zu abhängig bist. Das hat sich zwar gegen Ende wurde es ein bisschen besser, aber es war ja nie so, dass du sagst, boah, der schießt uns jetzt mal das entscheidende Tor, der oder jemand anderes. Die Qualität haben sie alle abgerufen, hat es leider so gut wie keiner. Und das ist natürlich auch ein Thema, was für mich entscheidend ist, dass du nicht diese Torjäger hattest in den unterschiedlichen Reihen. Natürlich läuft in den Playoffs mal eine Reihe heiß, in der nächsten Serie die nächste und sowas, ist alles schön und gut, aber auch so richtig heiß gelaufen ist ja keiner. Nach Spiel 1 gegen Berlin hast du so gedacht, oh, Stefan Leubel, Tom Kühnhackel und Jordan Swartz, die Reihe, ja. die könnte den Unterschied ausmachen. Die hat mir auch noch in Spiel 2 sehr gut gefallen. Muss ich sagen, dann wurde sie ja auch, glaube ich, ab Spiel 3 als dann oder 4, als spätestens als Ryan McInnes zurückkam. Nichts mit Ryan McInnes, Marcus Hennikane zurückkam.
Ja.
Ein bisschen auseinandergerissen, aber hat dann im Endeffekt ist auch nie eine Reihe wirklich heiß gelaufen. Das ist auch so ein Punkt, aber da drehen wir uns jetzt nicht zwingend im Kreis, aber, ja, aber da ist die Ursache halt auch in der Hauptrunde zu suchen einfach.
Ja, aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein zentraler Punkt beim Kaderbau. Das wäre jetzt nämlich genau die Anschlussfrage gewesen.
Auch da,
dass, dass der große Punkt ist, dass du, also letztes Jahr, ich glaube, da standen wir zusammen nach dem Aus gegen Ingolstadt, wo Matthias Plachter nochmal erzählt hat, wie sehr Nigel Dawes ihnen gefehlt hat. Also einerseits menschlich und wie schade das ist, dass die Karriere so zu Ende geht, aber wie sehr ihnen auch sportlich mit seinem Abschluss gefehlt hat.
Mhm.
Weil ja die Reihe Plachter, Wolf Godet dann letztes Jahr dann von Ingolstadt auch relativ gut rausgenommen wurde, muss man einfach sagen, die das Team gegen Köln noch gezogen hat.
Mhm.
Und dieses Jahr hast du es dann eben auch nicht mehr gehabt. Also Nürnberg bekamst du noch besiegt über die Qualität im Team. Da hat ja auch die Kaderbreite, da hat viel gepasst. Die ersten 40 Minuten gegen Nürnberg waren vielleicht mit das Beste in der Saison im Heimspiel. Aber dir fehlt dann am Ende dann doch dieser Knipser ein Stück weit, den du einfach nicht hattest dieses Jahr. Also jenseits von Plachter. Und das ist, glaube ich, schon dann auch ein Thema im Kader. War es dann vielleicht so, dass es hätte Chris Bennett sein sollen, das dann aber eben doch nicht war, auch nach Verletzungen, der hat sich ja schwer zurückzukommen. Das war ja alles nicht so überzeugend dann.
Ja, zwei längere Verletzungen gehabt, zwischendurch durchaus gezeigt, dass er das sein kann. Letztlich dann aber nicht abgerufen hat, wobei ich bei Chris Bennett gespannt bin tatsächlich, wie er da auch im zweiten Jahr agiert. Wir hatten es auch schon mal vor der Serie, glaube ich, gegen Berlin, dass er meiner Meinung nach so ein bisschen Spieler ist, der jetzt kein Lautsprecher ist, der nicht da die One-Man-Show abzieht und vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um einfach mal auch an einem Ort anzukommen und dann in dem zweiten Jahr vielleicht das berühmte Breakout ja dann hat, wird man sehen. Ich würde ihm die Chance auf jeden Fall geben. Aber ich bin natürlich voll bei dir, dass Nigel Dawes oder so ein Typ wie Nigel Dawes nicht in der Mannschaft war und entsprechend nicht ersetzt wurde. Linden Way, er hat in der KHL, ich müsste lügen, um die 18 Tore geschossen in der Hauptrunde in der vergangenen Saison noch. Kam da auch mit einer entsprechenden Empfehlung. Hat nicht so viel Treffer erzielt, aber viele vorbereitet jetzt in der Hauptrunde für die Adler und war aber beim Tore schießen in den Playoffs eigentlich auch überhaupt kein Faktor. Also da hätte ich mir auch ja mehr Killer-Instinkt erwartet eigentlich von ihm.
Ja, insgesamt war das ein Spieler, wo ich mir ich weiß noch, bei ein bisschen Hockey vor der Saison hat Sebastian Böhm damals gesagt, also Linden Way, wenn der nicht in Mannheim funktioniert, funktioniert dort keiner. Mhm. Das ist natürlich was, wo du dann auch so ein bisschen, wenn ich sagen, Hoffnung reinsteckst. Also im Sinne von, sozusagen, Kollege Böhm hat ja durchaus Ahnung von dem Sport. Und wenn der jemanden in den Himmel lobt, dann weißt du, da kommt schon ein Guter. Aber das ist auch so ein Beispiel dafür, wo ich noch nicht so ganz weiß, Vorschusslorbeeren sind ja das eine, aber kann der Spieler sie erfüllen? Und warum kann, wenn er sie nicht erfüllt, warum nicht? Wo du dir halt auch so die Frage ein bisschen stellst, so ein bisschen mehr könnte es auch sein. Ja, waren 18 Tore in 57 Spielen. Bei den Adlern waren es halt 8 in 38. Das ist dann halt auch wieder, aber es ist ja auch kein Torjäger. Also das ist vom ganzen Spielertyp her keiner. Du hast sehr viele physische Spieler, das, was wir auch gesagt haben, so diese ganze Saison, so diese Typen Daniel Fischbuch, die dir einfach fehlen. Auch wobei auch ein Fischbuch ja jetzt auch keiner war, der, was soll ich sagen, der ist zum Ende der Saison nochmal aufgeblüht mit Hattrick dann in Köln und so, aber
ja, das war schon eine Rollercoaster-Saison von ihm, ne? Der immer mal wieder sehr gute Höhen gehabt hat, wo er auch in meiner Serie gehabt hat von Scoring Streaks und auch Tore oder nur Tore geschossen hat, mal in 2-3 Spielen hintereinander und dann halt mal wieder komplett abgetaucht ist. Also ja, das war sehr achterbahnmäßig. Aber ich finde auch 18 Tore, ganz sorry, wenn ich da nochmal rein muss, mit Linden Way in der KHL, die da defensiv geprägt das spielt natürlich auch mehr Qualität da ist und er dann nicht der Nummer 1 Center war. Da finde ich 18 Tore schon, also für DEL-Verhältnisse dann schon eine Ansage. Aber ja, konnte er nicht so aufs Eis bringen. Das
ist dann einfach der Punkt dabei. Und wir kommen immer wieder bei der Frage raus, ein Spieler, wenn er aus der DEL nach Mannheim kommt, ist er ja meistens in seinem Team Topstar. Es ist einfach egal wer. Und die Frage ist immer, wie kommt der Spieler damit dann zurecht, dass er zwar einen ziemlich gut dotierten Vertrag hat, lassen wir es mal so neutral stehen, aber dass er dafür dann nur noch einer unter vielen ist und nicht mal der Star des Teams. Und wie kommt er damit klar mit dieser neuen Rolle? Und ich glaube, dass das immer wieder ein Punkt ist, wo man sich hinterfragen muss und wo mein Eindruck war, dass es dieses Jahr bei so manchem nicht so gepasst hat, mal so zu formulieren. Und dass da dieses Jahr fand ich den Kader nicht besonders ausgewogen an einigen Stellen. Aber ich würde gern
was sich aber im Laufe der Saison dann gezeigt hat. Ja. Ne? Also wenn am Anfang der Saison auch mit der CHL und so und als wir auch auf den Kader geguckt haben, mit dem, was wir natürlich auch einschätzen konnten, ne? Also mit auch ein Jokki Pakka, dann der direkt aus Finnland kam, oder auch ein John Gilmore, wo man natürlich ein paar Sachen wusste, aber jetzt nicht wirklich, wie funktioniert er auf dem Eis, wie ist dies und das, sondern was bringt er halt mit. Sah das schon nicht schlecht aus, aber manche haben halt einfach nicht so, oder viele, nicht so eingeschlagen, wie er hofft. Und dann klar, dann bist du anders gebaut, dann bist du physischer gebaut. Aber nochmal, du hast ja auch die Chancen gegen Berlin gehabt.
Ja.
Musste halt kälter nutzen, auf der anderen Seite, ja, und die diese Chancen nutzen müssen, haben dann nicht funktioniert. Schwierig.
Ja, nochmal, der Kader von der Qualität her, Chris Bennett, in der Schweizer B-Liga in 18 Spielen 12 Tore gemacht. Also da müssen wir nicht drüber reden, dass er weiß, wo die Bude steht. Hat in Iowa in der ECHL in 50 Spielen 35 Tore gemacht. Also dass der weiß, wo die Hütte steht, brauchen wir nicht drüber reden. Und dass dann Verletzungen eine Schwierigkeit sind und du als Spieler Zeit brauchst, wieder reinzukommen und auch deine Rolle im Team zu finden, ist ja auch klar. Aber es ist am Ende des Tages, hattest du deine Chancen gegen Berlin? Absolut. So eine typische Szene, Fischbuch schießt am Pfosten, im Gegenzug kriegst du das 0-1 und so. Also gab's ja Massen, aber in der Häufigkeit, in der das passiert ist in diesen Spielen. Und wenn du eine Serie 4-1 verlierst, dann ist es halt kein Zufall mehr, sondern dann ist es das Resultat von einzelnen Faktoren, die zusammenkommen und die das sozusagen entgegen dich entscheiden. Und ein Faktor, auf den will ich auch zu sprechen kommen und über den müssen wir reden und es wird uns nicht leicht fallen. Das Torhüterduell ging wieder mal in der Serie, wo die Adler rausgehen, verloren. Mhm. Wiederholt sich auch jetzt das dritte Jahr in Folge, dass du in der Serie, in der du rausgehst, das Torhüterduell verlierst. Jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es einen Zusammenhang. Ich stelle mal die Frage, müssen die Adler aus deiner Sicht auf der Torhüterposition was tun?
Jetzt weiß natürlich keiner, wie sich Arno entwickelt. Ich finde, Arno hat einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zur vergangenen Saison. Es kann natürlich auch passieren, dass Arno im Sommer dem Ruf der Dallas Stars oder der Texas Stars dann in dem Fall aus der AHL nicht widersteht, dem folgen wird, so wollte ich sagen, und dann nach Nordamerika rübergeht. Man vergisst immer schnell bei Arno, gerade weil er auch diese Ruhe und diese Klasse hat, dass er in diesem Jahr erst 22 wird, dass er immer noch 21 ist, schon zum zweiten Mal als Nummer 1 Playoffs gespielt hat. Es ist schwer zu sagen, was mit ihm passiert, sowohl wo er nächste Saison spielt, wie auch wie er sich weiterentwickeln wird. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass seine Entwicklung einfach so gerade nach oben verläuft, wie die ganze Zeit auch. Aber es ist natürlich bei so einem jungen Torhüter, gerade auf dieser Position, schwer vorauszusagen. Und ja, aber hat es schon deutlich gemacht. Du hast jetzt gesagt, die vergangenen 3 Jahre, gebe ich dir recht. Und wenn du da wirklich ernsthaft um den Titel mitspielen möchtest, musst du vielleicht nochmal einen Torwart dazu holen, ja. Und aber einen Torwart, der halt dann wirklich ein Upgrade ist, also gleiches Level oder so, bringt dich ja nicht weiter. Dann musst du schon einen Step nach oben machen. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, was machst du, wenn Arno nicht geht? Dann musst du auf seine Entwicklung setzen. Aber ob das dann am Ende reicht, keine Ahnung. Vielleicht ist auch die Abwehr davor, also oder das Defensivverhalten, ich bin da kein Freund davon, immer mit dem Finger auf die Abwehr zu zeigen, wenn du ein Gegentor bekommst, sondern das Defensivverhalten der 5 Spieler davor so gut, dass auch der Torwart nochmal entsprechend gepusht wird und oder den Job ein bisschen einfacher gemacht bekommt, sagen wir es mal so. Und dann kann das auch reichen, aber klar, wenn Arno geht, brauchst du so oder so einer und dann muss das ein Upgrade sein. Auch ein Ausländer, um mal den Punkt aufzumachen. Mhm. Vielleicht sogar ein Ausländer. Es gibt vielleicht den einen oder anderen auf dem Markt über Deutschen, über den man sich unterhalten könnte. Wie ein Franz Reb in Bremerhaven, der jetzt durch Verletzungen nur die Nummer 2 ist an der Nordseeküste und was man so alles hört, nicht ganz so glücklich darüber ist. Bringt er dich zur Meisterschaft? Das ist die große Frage. Er hat gut gehalten. Er hat jetzt auch die Saison gut gehalten, wenn er im Tor war, aber ist er ein Meister-Goalie? Ja, gerade die Torhüter.
Das wissen wir nach dem Finale.
Ganz schwer. Ja, weiß man, ja gut. Ganz schwer einzuschätzen halt.
Ja, wobei, was Gudlewskis gerade hält, ist ja
irgendwie so. Also, ich glaube auch, also dass Franz Ripp keine Sekunde auf dem Eis stehen wird im Finale, aber ja.
Ist ja jenseits von allem. Also, man muss auch nochmal sagen, dass Hildebrand in Frankfurt jetzt nicht der überragende DEL-Goalie war. Und wir ja aus Frankfurt dann immer gehört haben, stellt den mal hinter eine gute Abwehr.
Ja, weil der ja...
Ja, das ist... Oder hinter ein gutes Defensivverhalten, ja.
Super war, ne? Also DEL2, gerade Playoffs, als Frankfurt aufgestiegen ist, da ohne Niederlage durchgerannt, da war er schon ein Garant dafür. Oder der Garant dafür auch, weil er echt den Unterschied ausgemacht hat. Und jetzt mit Berlin, das da eindrucksvoll wiederholt oder zeigt, dass er das natürlich dann doch kann.
Ja,
auf dem Level.
Ja, ich glaube, die Adler werden was tun müssen. Und wenn, und selbst wenn Tiefensee nicht in die USA gehen sollte, glaube ich nicht, dass du mit einem Duo Tiefensee-Brückmann nächstes Jahr Erfolg haben wirst. Um es in aller Deutlichkeit zu sagen. Ich glaube, dass, also ich glaube, bei den Ansprüchen, die Adler haben, wir kommen ja noch dazu, was da so formuliert wurde, wird das nicht reichen, was du da hast. Ob du da mit rein reingehst oder wie das dann aussieht, also klar ist, dass du natürlich weiter mit Tiefensee gehen würdest, aus meiner Sicht. Jetzt ist so, Felix hat noch Vertrag. Das jährliche Gerücht, dass Dustin Strahlmeier nach Mannheim im Tausch mit Felix Brückmann, der zurück nach Wolfsburg geht, kommt, hat sich ja jetzt nach der Vertragsverlängerung von Strahlmeier mal wieder zumindest für ein Jahr beerdigt. Wir können jetzt schon die Uhr stellen, spätestens im Februar, wenn wir in der Arena wieder drauf angesprochen. Aber ich glaube, dass du auf der Torhüterposition, wenn du tief gehen willst in den Playoffs, dich verbessern musst. Und das kann, und nochmal, Tiefensee hat beeindruckend, also im ersten Jahr nach der Verletzung in den Playoffs als Nummer 1 rein, hat er ein tolles Jahr gegen Köln gespielt, hat bei euch im Mannheimer Morgen ein beeindruckend offenes Interview gegeben nach dem Ausscheiden. Auch so das 3-2 will ich, manche Scheiben möchte ich schon zurückhaben und ich war dann auch nicht gut genug, dass es gereicht hat, wo ich denke so, wow, hey, also man muss sich immer wieder das Alter klar machen, das hast du ja getan.
Ja, nach dem Ausscheiden gegen Berlin muss man
ja, nach dem Ausscheiden gegen Berlin,
Entschuldigung. Köln jetzt davor gesagt hast, ja, warum es
einzuordnen. Und ist die klare Nummer 1 bei den Adlern, also ich glaube, da gibt es keine Diskussion mehr drum, auch nach der Spielverteilung und der gezeigten Leistung, aber ich glaube, also wenn er die Entwicklung weitergeht, dann kann das werden, aber ansonsten glaube ich, wirst du da noch was tun müssen. Haben wir sonst noch einen Punkt? Apropos Torhüterleistung, ich würde gerne auch nochmal bei allem Abgefeier von Torhütern, von Reportern. Ja, Hildebrand, Monster Save gegen Way in dieser jenen berühmten Szene. Aber die Scheibe muss einfach ins Netz. Also da gibt's für mich kein Vertun und da kann man so oft mal wieder einen Torhüter feiern. Das ist Sache des Stürmers, das Ding einfach in dieses verdammte Netz reinzuhauen. Und
keine Diskussion.
Ich würde mir da manchmal ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, Marktschreierei und so ein bisschen mehr klaren Blick auf die Dinge wünschen, aber ich glaube, in Zeiten von, wo jeder Kommentar in einem Instagram-Story landet, ist das ein bisschen viel verlangt. Ja, aber haben wir noch was zur Berlin-Serie zu sagen? So ein Adler allgemein. Vorrunde nochmal in die Filetteile zerlegt, Kader geschaut. Wir haben noch so ein paar andere Themen. Oder hast du noch was, was noch rein muss unbedingt?
Nö, ich glaube, es war recht ausführlich.
Ja.
Die wichtigsten Sachen hatten wir drin auf jeden Fall.
Ja. Dann lass uns mal zur Saisonabschlussfeier gehen, aber ich würde tatsächlich gern mit zwei Spielern anfangen, die die Adler verlassen werden, und die schon nochmal so ein bisschen herausstellen. Vielleicht ist es auch nicht der richtige Ort dafür, aber wir müssen es natürlich schon tun. Lass uns anfangen mit Dennis Reul, Kapitän der Adler in den letzten Jahren. Einer, der nie so richtig viel gesagt hat, das wissen wir ja alle, berühmtes T-Shirt mit traurig, glücklich, was stand da noch drauf, sauer, sonst irgendwas.
Alle möglichen Gefühlsausdrücke. Ja,
alle möglichen mit einem Gesicht und so. Genau,
ja.
Und schon eigentlich einer, dessen Trikot unters Dach gehört, oder? Wie siehst du das?
Eigentlich keine Frage für mich. 2004 zu den Jungadlern gekommen. dann auch da sehr, sehr viele, über 100 Spiele gemacht, weit über 100. Jetzt keine Zahl, aber weit über 100. Und dann auch in der kanadischen Quebec Junior Major Hockey League 2 Jahre gespielt, von Boston damals gedraftet worden. Auch da in der AHL dann noch fürs Farmteam, ich glaube, ja, eine Handvoll Spiele gemacht.
Sag mal, Reul und Schara, das wäre doch eine Verteidigerreihe zum Geschnallsten.
Ja. Von der Größe her, ja.
Von der Größe her, da dann, siehst du kein Licht, wenn du drauf zufährst.
No, ja, es hat auch mal ein Spieler zu DL, also noch bevor Magenta und Penny eingestiegen ist und alles, ja, auch mal in einem Interview gesagt, irgendwie, ja, ich habe kein Tageslicht mehr gesehen, da war mir klar, dass gleich David Reul mich in die Bande
Dennis
checken Reul, wird.
Bitte, Entschuldigung.
Dennis Reul mich in die Bande checken wird. Ja, ich weiß, kam aber nicht mehr drauf, wer das gesagt hat, und habe es auch nicht mehr gefunden im Archiv irgendwo. Ja, und dann 15 Jahre bei den Adlern, also ist er dann zurückgekommen nach seiner Juniorenzeit da mit einer Handvoll AHL-Spielen und ist dann ab der Saison 2019 mit zart 20 Jahren bei den Mannheimern eingestiegen und 15 Jahre geblieben und hat 2 Meisterschaften geholt, Spengler Cup mitgespielt, Champions Hockey League gespielt, 6 Weltmeisterschaften gemacht, darunter auch die Heim-WM 2017. Alle Kriterien erfüllt eigentlich. Kapitän gewesen, vergangenen 3 Jahre. Ja, für mich gehört Dennis Reul und das Hallendach.
Aber einer, der, wie soll ich sagen, einer, der irgendwie immer da war und da, also ja jetzt auch da war, muss man ja jetzt sagen, dadurch, dass der Vertrag nicht verlängert wird, aber der, wo es immer irgendwie auch, wie soll ich sagen? Also ich finde, so viel Rolltrikots siehst du nicht, wenn du durch die Arena gehst. Also das kommt natürlich auch von seiner eher zurückhaltenden Art und so, aber er war halt einfach immer da. Aber es war halt einfach so, dass er da war. Wobei ich natürlich auch an jenen Trailer denke, wo er das Eisbärenauto weggecheckt hat.
Ja.
Aber schon.
Einmal weggecheckt, einmal glaube ich, ist ein Boxsack, den er
geschlagen
hat.
Boxsack,
aufgefallen gab es auch. Ja. Aber ist ja trotzdem eine persönliche, er hat absolut zum Inventar gehört, einfach klar, er war jetzt in dem Sinn kein Menschenfänger, aber ich glaube, das, was er gesagt hat, hatte immer tatsächlich Hand und Fuß, er war nicht umsonst auch Kapitän und das 3 Jahre in Folge und klar waren es auch keine tollen 3 Jahre, du hast es auch bei
ja,
deinen
die wird ja immer ihm nicht anlassen an der Stelle.
Nein. Aber das meine ich, dass das, lasse ich ihm überhaupt nicht an, aber dass es für ihn auch keine tolle Zeit war als Kapitän. Es gibt sicherlich ruhigere Zeiten und gerade als Kapitän musst du sehr viel moderieren, neue Spieler aufnehmen, zwischen Coach und Mannschaft vermitteln etc. Das sind ja ganz viele Sachen, die du so als Fan ja, wenn du nur beim Spieltag da bist, auch wir jetzt gar nicht mitbekommen. Und das hat er auch gesagt, die 3 Jahre, das war ihm immer eine Ehre, auch da Kapitän zu sein, aber es waren halt auch viele Unruhen einfach da. Du hast in den vergangenen 3 Jahren schon zu Saisonbeginn immer ein anderer Trainer hinter der Bande als zum Ende der Saison. Und lassen wir es so. Ende der Saison stimmt nicht. Bill Stewart hat letztes Jahr die komplette Saison durchgemacht. Es waren einfach sehr viel Unruhen, was ihm das halt natürlich auch nicht einfach gemacht hat, das Kapitänsamt immer ruhig auszuführen. Aber ja, und ihm wurde auch zugehört, auch in der Kabine, glaube ich. Er hat nie oft was, oder er hat nicht in jedem Spiel was gesagt, aber wenn er was gesagt hatte, dann hat man ihm auch zugehört und das hat auch Hand und Fuß, soweit ich das beurteilen kann und mitbekommen habe.
Nee, absolut. Also auch gerade diese Kapitänsrolle, die er damals ja übernommen hat von Ben Smith und dann im ersten Jahr, wo dann direkt dieses Thema mit Pavel Groß so Wellen schlug, also was dann durchschlug, was vorher schon Thema war, ist schon nochmal sozusagen auch dann eine besondere, will nicht sagen Belastung, aber eine besondere Verantwortung. Und du hörst ja von Mitspielern nur Positives über ihn. Also das ist ja immer...
Keine Frage, ja.
Also egal, mit wem du redest. Und was man ja auch sagen muss, das ist schon einer, der seinen Körper jetzt gelassen hat in den 15 Jahren. Also das ist schon, schon maximal anspruchsvoll gewesen, wie er sich reingeworfen hat.
Ja, absoluter Raubau betrieben mit seinem Körper. Hat ja auch gesagt, er wusste damals in der Liga, dass er hart spielen muss. Als er jung war, sowohl in den Spielen, aber auch hart sein muss im Training, um seine Eiszeit zu bekommen, um seinen Platz in der Mannschaft und dann letztendlich auch in der Liga zu bekommen. Hat sich auch am Anfang seiner Karriere auch noch öfters mal geprügelt, als es jetzt gegen Ende war. Ende natürlich auch geschuldet, da halt auch viele Gehirnerschütterungen hatte und das ein heikles Thema war, was auch gerade Schlägereien anging, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Und natürlich ist es dann, ja, bist du da körperlich durch, aber das kann man hier so auch festhalten, Dennis Roll hat definitiv seine Knochen für diesen Verein hingehalten und das 15 Jahre lang und ohne Wenn und Aber. Und er hat auch gesagt, und das hat man ihm auch angesehen, er hat schon im Januar gesagt bekommen, dass er höchstwahrscheinlich keinen neuen Vertrag mehr bekommt, aber ich habe trotzdem mein Bestes gegeben und das glaube ich ihm von der ersten bis zur letzten Silbe und das hat man auf dem Eis auch so gesehen. Da keiner, der sich hat hängen lassen, sondern hat immer versucht, wirklich alles rauszuhauen und halt auch noch den letzten Check zu Ende zu fahren, tatsächlich.
Ja, und was halt auch so ein klares Zeichen ist, das war ein Abschied ohne jeden Misston nach all der Zeit.
Ja.
Muss man auch nochmal raus, ja, also genügend gewürdigt, rausgestellt. Kapitän geht von Bord, hat uns die Adler überschrieben. Jemand anders, der auch von Bord geht und mit dem dieser Podcast hier eine besondere Beziehung hat, weil wir eine Stunde bei ihm im Café saßen und das war der erste Spieler, der hier zu Gast war. Ich glaube, ist ja auch der Einzige. Nee, stimmt nicht der Einzige. Wir hatten auch noch Spielerinterviews, aber der erste Spieler, der hier zu Gast war, David Wolf, verlässt die Adler. Ich fange mal mit der Würdigung an und lass uns mal das Positive rausspielen. Auch ein Spieler, der seine Knochen hingehalten hat, der uns ja damals auch gesagt hat, es war immer sein Traum für die Adler zu spielen und er hat damals gesagt, er will nach Mannheim und sonst nirgendwo hin. Und auch da ist es so, dass die Organisation jetzt sagt, die Zeit ist um, es gibt keinen neuen Vertrag mehr für ihn. Du hast mit ihm gesprochen. Kannst du da ein bisschen Einblick geben?
Ja klar, gerne. Du hast es ja gesagt, es ist sein Traum für Mannheim zu spielen, aber auch vor allem sein Traum, eine Meisterschaft für die Adler zu gewinnen. Auch er natürlich ein Jungadler, in Mannheim aufgewachsen. Da sein Vater ja, der Mannix Wolf, damals in Düsseldorf gespielt hat, ist er in Düsseldorf geboren, aber in Mannheim natürlich aufgewachsen. Und da sein Herz an die Adler verloren und ich fand diese Anekdote von ihm sehr schön, als er gesagt hat, ich bin schon als kleiner Junge in jeder freien Sekunde, als ich ein Kind war, ein Jugendlicher war, habe ich die MAC und später dann die Adlerspieler beobachtet beim Training im Friedrichspark und alles und wenn dann einer mit ihm abgeklatscht hat, mal mit ihm ein bisschen gesprochen hat oder ihm einen Schläger sogar geschenkt hat, dann war das das absolut Größte für ihn und das hat er auch nie vergessen und ihm war es wichtig, auch mit den Fans zu reden. Er war sehr, sehr fannah. Er hat sich so zumindest auch immer gegeben. Und klar, für ihn hat gesagt, ihm wurde auch im Januar gesagt, dass es sein kann, dass er keinen neuen Vertrag bekommt. Er hat aber auch immer wieder betont, dass die Adler fair mit ihm umgegangen sind und er halt trotzdem auch diese Hoffnung hatte bis zum Schluss, bis zu diesen finalen Abschlussgesprächen, dass er vielleicht irgendwie, hat er dann auch gesagt, irgendwie nochmal für die Adler auflaufen darf. Und deswegen hat es auch im ersten Moment unglaublich wehgetan für ihn, dass er keinen neuen Vertrag mehr bekommt. Aber klar, irgendwann kommt die Zeit halt, in dem es vorbei ist, in dem ja andere Kriterien dann vielleicht gesetzt werden. Ich bin da auch kein Fan davon, zu sagen, ja, wer schon so lange dabei ist, der kriegt auf jeden Fall wieder einen neuen Vertrag und so. Es gibt Argumente dafür, David Wolf einen neuen Vertrag zu geben. Es gibt aber auch Argumente dafür, ihm eben keinen zu geben. Die haben die Verantwortlichen ihm auch aufgezeigt und sind davon überzeugt, dass diese Argumente überwiegen und dann eben und geben ihm entsprechend eben keinen neuen Vertrag mehr. Und dass das natürlich für David sehr, sehr schwer ist zu akzeptieren, ist natürlich auch absolut nachvollziehbar. Er hat es ja jetzt letztlich akzeptiert, aber es ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft gerade. Er ist ja auch ein emotionaler Spieler. Er kommt ja auch über die Emotionen, über die Kraft und dann ist er stark auch, dann ist er der beste David Wolf, der er sein kann auf dem Eis. Und klar, entsprechend fiel das Primborium drumherum etwas lauter aus, als es bei der Verabschiedung von Dennis Roy.
Ja, zumal er ja seinen Abschied auch schon vorher verkündet hatte, der Verein erstmal einen Tag die Füße stillgehalten hat. Ich sag's mal vorsichtig, das hätte man klüger lösen können, als es geschehen ist.
Ja.
Bei aller Wertschätzung und allem. Aber das war, definitiv. Da waren die Emotionen, glaube ich, ein bisschen viel an der Stelle. Sagen wir's mal so.
So kann man stehen lassen, dass da echt die Emotionen waren. Also er hat auch mir gegenüber gesagt, so habe ich es ja auch in meinem Artikel bei Mannheimer Morgen dann geschrieben, dass er natürlich auch immer angesprochen wurde in Mannheim, wie geht's mit dir weiter, von den verschiedensten Leuten, wenn er beim Einkaufen war oder sonst wie, sich in Mannheim bewegt hat und dass es für ihn natürlich auch dann belastend war, nicht zu wissen, wie es für ihn weitergeht und er für sich dann auch einen Schlussstrich ziehen wollte und deswegen dann höchstwahrscheinlich unmittelbar fast nach diesen Abschlussgesprächen dann eben an die Öffentlichkeit gegangen ist durch seinen Instagram-Kanal und seinen verkündet hat, dass er keinen neuen Vertrag mehr bekommt. Dass man das anders, smarter lösen kann, bin ich bei dir. Ein Stück weit ist es aber auch nachvollziehbar, aber das musste besser lösen am Ende des Tages.
Er hat ja damals was gesagt, Adler oder Karriereende, das klingt jetzt mittlerweile nicht mehr so. Ne? Also sowohl Dennis Reul, da haben wir jetzt nicht zugesagt, aber auch da sieht es wohl so aus, dass er sich noch vorstellen kann, weiterzuspielen. Also bei David Wolf ist es so, er hat ja jetzt Österreich ins Spiel gebracht, von wegen in den Bergen mit der Familie nochmal 1-2 Jahre und dann Karriereende.
Genau, also hat ja gegenüber Mannheimer Morgen gesagt, David Wolf, er will noch ein Jahr bei den Adlern spielen oder dann halt seine Karriere beenden. War vielleicht auch nochmal ein Mittel, um, ja, keine Ahnung, ein bisschen was reinzubringen in diese Vertragsverhandlungen. Das Geschäft ist schnelllebig. Hat dann auch gesagt, er macht jetzt erstmal nach der Saisonabschlussfeier Urlaub mit seiner Familie. Familie ist sowieso David ein absoluter Familienmensch. Zieht die mit rein, zieht die zu Rate natürlich. Und wird dann schauen, ob er halt eben in Deutschland bleibt, ob er ins Ausland geht oder was er macht. Und da habe ich auch gesagt, oh, Ausland ist jetzt aber nochmal was ganz anderes. Was meinst du damit? Und hat er gemeint, ja, damit meint er jetzt nicht Russland oder die Schweiz, sondern halt vielleicht Österreich, wie du gesagt hast, dann vielleicht nochmal 1-2 Jahre mit der Familie in Österreich verbringen, in den Bergen und dort spielen. Aber das wird er jetzt, so hat er es gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen mit der Familie abstimmen und dann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Und auch Dennis Reul hat gesagt, er möchte auf jeden Fall noch weiter auf den Schlittschuhen stehen und auch als ich gefragt habe, wo das denn sein sollte am besten, hat er gemeint, er präferiert auf jeden Fall die DEL, ohne jetzt einen Club zu nennen. So wie es momentan aussieht, hat wohl die DEG ganz gute Karten, aber da ist wohl auch noch nichts unterschrieben.
Ja, es gab ja auch noch andere Spieler, denen mitgeteilt wurde. Also die Adler haben ja insgesamt bei den Abschlussgesprächen mehr oder minder mitgeteilt, mit wem sozusagen nicht verlängert wird oder wo absehbar war, dass man sich verabschiedet. Müssen wir die jetzt nochmal alle aufzählen? Ich glaube, nicht zwingend, oder?
Nee, nicht zwingend.
So eine, weil wen ich gern schon nochmal hier gesehen hätte, wäre Thompson gewesen tatsächlich. Finde ich ein bisschen schade. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Griff. Also das war eine gute Verstärkung während der Saison, weil er einen Spieler, den Aikens schon kannte. Der mir wirklich gut gefallen hat als Verteidiger, wo ich mir sehr gut hätte vorstellen können, dass die Adler den verlängern.
Ja, wobei ich, sehe ich auch so erstmal, um mich schon nochmal zu bestätigen. Aber dafür sind wir hier, genau. In unserem Familienpodcast. Aber ja. Thompson ist, glaube ich, ein Spieler, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass er in der nächsten Saison trotzdem wieder aufschlagen wird. Vielleicht jetzt nicht direkt am Anfang, aber vielleicht auch im Laufe der Saison, wenn du merkst, okay, hier und da fehlt uns vielleicht noch was. Thompson ist einer, vielleicht, ich hoffe, ich habe jetzt nichts anderes gehört, zumindest ihm hat es entsprechend auch gefallen in Mannheim und er könnte sich das vorstellen. Also ausgeschlossen sehe ich das nicht, nur vielleicht jetzt, dass man sagt, ab August planen wir jetzt erstmal nicht mit ihm, aber das heißt nicht, dass er nicht in der Saison noch dazustoßen könnte, theoretisch. Je nachdem, wie die Saison auch verläuft. Aber das ist ja jetzt eine reine Theorie.
Mit wem noch die Gespräche offen sind, ich nehme den einen nochmal raus, weil ich da gerne nochmal einen Satz dazu sagen würde. Nachher Linden Way ist noch offen, Markus Hennekane ist noch offen und Tyler Goddett ist noch offen. Wenn ich so drauf schaue, über Linden Way hatten wir es ja vorhin schon. Bei Tyler Goddett überrascht mich eher, dass da noch Gespräche geführt werden, nach dem, was er diese Saison gezeigt hat, um sehr offen zu sein. Also da würde ich mir schwer mit tun, mir eine weitere Verpflichtung irgendwie auszumalen. Widerspreche mir gern. Und Markus Hennekane wäre so der einzige von den dreien, wo ich jetzt sagen würde, ja, aber auch da ist für mich so die Frage, hast du von diesem Spielertyp nicht schon genug im Kader? Also McInnes, Leupel, Kühnhackl, Swartz, gehst du durch? Also von diesem hast du von diesem Spielertyp also gute Arbeiter, gut defensiv, aber nicht unbedingt die Scorer vorne, hast du von diesen Spielertypen nicht schon genug im Kader? Wäre so meine Frage. Wenn du neue Impulse setzen willst.
Ja, stimmt schon. Also, um bei Hennekane zu bleiben, tue ich mir ein bisschen schwer, so ganz klar zu sagen, nein, weil ich einfach...
Ja, ich mir auch, also bitte, das ist für mich sehr nah beieinander, ob ja oder nein. Ich tendiere eher zu nein, aber es ist sehr, sehr oft, also sehr nah an den 50-50 dran.
Ja. Also, großer Fan in dem Sinne, dass ich ihn einfach unglaublich gerne auf dem Eis spielen sehe und die Art, wie er spielt, aber auch die Art, wie er außerhalb des Eises ist. Er ist einer von zwei Finnen im Kader und Jokke Pekka ist einer, das wird immer gesagt, ja, typisch Finne, sehr, sehr nett, sehr zuvorkommend, aber auch sehr still. Und Markus Hennekane ist da schon eher extrovertierter, gerade für einen Finn. Auch sehr angenehmer Gesprächspartner einfach. Von daher, ich glaube, dass auch vom Typ her gut ist. Es hängt aber auch so ein bisschen davon ab, meiner Meinung nach, weil du jetzt auch gesagt hast, ja, du hast so ähnliche Typen, welche Typen du natürlich noch holst. In der Mannschaft. Das wissen wir jetzt gerade vom ausländischen Markt. Gerade noch undurchsichtig, gerade weil halt eben dieser Strukturwechsel, was auch immer, Wandel in der Chefetage der Adler, also auf Trainer-Manager-Posten, Philosophiewandel, so sagen wir es vielleicht besser, gerade wohl stattfindet. Auch ein Sam Soramius, wir haben es berichtet im Mannheimer Morgen, wird gerade aktiv auf dem Markt wohl angeboten in der DL, obwohl er wohl einen Vertrag hat in Mannheim. Also da hat auch ein Umdenken wohl stattgefunden und mit Markus Hennekane wird noch gesprochen. Es sind ja auch, ja, ich sag mal, Spieler, die zumindest die gleiche Rolle ausfüllen können. Sie sind jetzt nicht 1:1 der gleiche Spielertyp, aber die können natürlich die Rolle, die ihnen dann zugedacht ist, die eher defensivere PK-Rolle, die dann auch hier und da scoren, halt vor allem über ihre Arbeit kommen, definitiv beide ausfüllen. Ein klares Nein will ich ja nicht geben. Es hängt für mich ein bisschen, aber ich weiß, was du natürlich meinst, und es hängt für mich ein bisschen ab, wer die anderen Spieler dann im Kader sind. Die da noch dazukommen und dann sieht man klarer, um dann zu sagen, ja, war richtig, Hennekane abzugeben oder es war richtig, ihn zu behalten. Oder es war falsch, ihn abzugeben.
Wir sind da definitiv sehr, sehr nah beisammen in der Wahrnehmung. Ich glaube, auch bei Content haben wir da keinen Widerspruch. Content
hörst du da von mir überhaupt keinen Widerspruch. Ich weiß auch nicht, warum da, ehrlich, also ja, nee, ich weiß nicht, warum da noch Gespräche
laufen. Also das kannst du mir nicht erklären, warum da noch Gespräche laufen, ehrlich gesagt, unter dem.
Und Linden Way, Aber ganz ehrlich, jetzt auch mit dem, was wir besprochen haben, ich würde es aber auch gut finden, wenn er nächste Saison nochmal für die Adler aufläuft.
Auf
man hat jetzt,
jeden.
Ja, Mach, man hat jetzt natürlich auch alles gut. Er hat jetzt öfters mal Omsk genommen aus der KHL. Ja, auch zu uns natürlich schon recht früh vorgedrungen. Weiß der Wahrheitsgehalt, ja, weiß ich nicht. Hat damals, als er nach Mannheim gekommen ist, auch gesagt, ja, für die Familie ist so Europa, gerade Mitteleuropa, weniger weit reisen, was ja in der KHL ganz anders aussieht, angenehmer, du bist viel öfters bei der Familie etc. Er hat jetzt auch bei der Saisonabschlussfeier gefehlt, weil seine Frau das nächste Kind, ich weiß nicht, wie viel, aber auf jeden Fall das nächste Kind erwartet und von daher würde ich doch schon ihn also gerne sehen und ich glaube, es spricht einfach dann viel für eine Vertragsverlängerung, auch von ihm aus, aber ja, keine Ahnung, wie das mit Omsk da tatsächlich aussieht. Aber du wolltest noch was dazu sagen zu.
Ja, nee, war viel dabei. Für mich ist Linden Wayne ein Spieler, den ich gern nochmal ein Jahr in Mannheim sehen würde. Einfach weil das ein Spieler ist mit all dem, was er in seiner Karriere bisher gezeigt hat und all dem, was du über ihn liest. Dann, man kann ja auch so ein paar alte Videos schauen und so. Okay, das sind meistens Highlight-Videos, aber trotzdem. Und mit all dem, was er mitbringt, Team Kanada gespielt und so weiter.
Wir haben Moskau
gespielt. Ich würde ihn gerne nochmal sehen, weil für mich so die Frage ist, ich glaube, dass das ein Spieler hat, der viel mehr Potenzial hat als das, was er letzte Saison gezeigt hat, zeigen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Und ich würde den gerne nochmal sehen, um einfach mehr von ihm zu sehen und zu sagen, hey, komm, jetzt, aber das wird dein Jahr oder so. Also ich glaube, dass da viel mehr in ihm drin schlummert, als das, was er dieses Jahr gezeigt hat. Und das würde ich gerne sehen. Deshalb würde ich ihn sehr gerne nochmal ein Jahr sehen.
Ja, zumal es ja auch nicht schlecht war, was er gezeigt hat. Er war ja...
Ja, es war okay, aber es war halt
nicht... Dass man sagt, boah, ist der Spieler schlecht, was sucht er hier? Es war nur nicht dieser Wow-Effekt vielleicht, den man erwartet hat, dieses Überragende, auf meist dieses Dominante, keine Ahnung. Ja, aber er war weit davon entfernt, schlecht zu sein oder ganz zu enttäuschen oder so.
Also es war jetzt keine, Gottes Willen, verschenkte Lizenz oder irgendwas in die Richtung. Also da haben wir andere Spieler gerade genannt, wo ich da näher dran wäre, ehrlich gesagt, dieses Jahr. Aber für den Top-Spieler, als der gekommen ist, der war er nicht. Und ich glaube aber, dass er der Top-Spieler ist, als der gekommen ist. Also, dass er das spielen kann und dass er das noch drin hat. Und ich würde gerne den Linden Wayne als diesen Top-Spieler sehen, als der ja nach Mannheim eigentlich ja gekommen sein sollte. Den würde ich gerne in Mannheim sehen. Das ist der Punkt dabei.
Ja. Verständlich.
Und deshalb würde ich den gerne nochmal ein Jahr, weil es gibt Spieler, wo du weißt, da ist nicht mehr drin oder so, aber das ist ein Spieler, wo ich mir sicher bin, dass er mehr drauf hat. Also, dass da noch mehr ist, als das, was er gezeigt hat. Lass uns noch zu einem Spieler kommen, wo ich dann gerne mal anfangen würde, noch was zu sagen. Corbinian Holzer verlässt die Adler. Hat sich jetzt entschieden, beziehungsweise ich glaube, es geht wieder von Adlern aus. Es gab ja auch da noch Gespräche über Saison, also sozusagen über die Abschlussfeier hinaus, wobei auch da schon sehr früh die Gerüchte kamen, wobei gar nicht die Frage ist jetzt, wo er hingeht für mich, sondern ich möchte Corbinian Holzer einfach nochmal rausstellen als einen, ja, emotional weit oben und all diese Dinge. Er war das mit Jack zum Kopf, ne, der ziemlich ekelhaft war. Gegen Berlin, oder?
Ja.
In Berlin, ja. Aber ich möchte ihn vor allem auch rausstellen als ein Spieler, der hatte einige Scheißphasen in Mannheim. Und er war immer der, der zur Verfügung stand, der dir ausführliche Interviews gab, der sich nie weggedrückt hat, wenn es darum ging, dir Fragen zu beantworten oder so einen Einblick ins Innenleben zu geben und zu analysieren, sondern wo du immer was bekommen hast und der sich dann auch nie in Allgemeinplätze geflüchtet hat. Und wenn es für mich so einen Typ gibt, oder wenn es für mich sowas gibt, was ich von Spielern mit so einer Historie und so einer Karriere und so einem Hintergrund erwarte, dann ist es, dass sie sich in solchen Situationen vors Team stellen und sozusagen auch dann zur Verfügung stehen für die Öffentlichkeit. Und das hat für mich Corbinian Holzer in herausragender Weise getan. Also Spieler in der Form zu finden, wird schwer.
Ja, herausragend, du hast auch genau das richtige Wort gewählt. finde ich. Ja, man konnte sich immer, immer auf ihn als Gesprächspartner verlassen. Er war auch da, wenn er in die Mixzone gekommen ist nach der Pressekonferenz, auch keiner, der wie du schon gesagt hast, der da bockig war oder drei Wortsätze von sich gegeben hat und dann wieder froh war, wenn er gegangen ist, sondern mit dem konntest du dich auch da gut unterhalten und stets respektvoll die Zusammenarbeit gewesen und als Leader. Ja. Ist ganz schwer zu ersetzen, wie du es richtig gesagt hast. Und absolut korrekt, auch die Wortwahl, die du gewählt hast.
Auch als Spieler, also als er kam, in der Anfangszeit, also was es jetzt auseinandergeht, sportlich, finde ich absolut in Ordnung. Insgesamt will man ja einen Umbruch gehen, man hat ja in der Verteidigung sich auch schon entsprechend, ich sag mal, eingedeckt für nächstes Jahr. Da ist ja relativ wenig zu tun. Da hat man ja, wir kommen ja gleich noch zu einem anderen Verteidiger. Aber ja, ich würde ihn schon nochmal wirklich rausstellen wollen, was die Persönlichkeit angeht, was den Karriereweg angeht und was wirklich auch diese, wie soll ich es nennen, diese intellektuelle Erfassung des Spiels angeht drumherum. Also das ist echt, also da habe ich noch nicht viele erlebt, die mit so einer Klarheit auf das Ganze schauen. Insofern, also welches Team ihn bekommt neben dem Eis einen absoluten Leader in jeder Form.
Aber ja, wie du gesagt hast, Umbruch, Alter natürlich auch. Dennis Boll wird dieses Jahr 35, Corby ist jetzt gerade 36, ist schon 36 geworden.
Ist ich meine, wenn du dir diese Karriere anschaust, der Körper zahlt auch einen Preis. Eishockey ist kein Sport, der spurlos an dir vorbeigeht.
Absolut, ja, das ist, und wenn du dir auch, anschaust, wir haben jetzt drei Spieler genannt, die halt sehr, sehr körperbetont einfach spielen und auch jetzt schon in einem guten Alter sind
und die tolle Karrieren hatten bis hierhin.
Absolut.
Und auch ja noch in der Lage sind, ja noch was zu leisten. Ist ja
richtig,
nicht so,
dass vorbei ist, aber deswegen auch noch absolut verdient haben, ja auch noch weiter zu spielen. Ja. Nee, gar keine Frage. Und aber auch alles verständlich, dass jetzt in der nächsten Saison nicht mehr auch in Mannheim auflaufen, dann ja.
Nächste Saison, Leader, ich möchte dir eine Wette anbieten und fragen, ob du gegenhältst. Quote 1:10, das meistverkaufte Trikot der Adler Mannheim wird nächstes Jahr die Nummer 9 sein.
Also, witzigerweise habe ich ganz kurz gerade überlegt, wer hat denn die 9? Aber natürlich weiß ich, wer die 9 hat. Also
selbst bei der Quote wirst du da nicht gegenhalten, ne? Absoluter Publikumsliebling.
Völlig egal, was für eine Quote du mir gibst. auf keinen Fall. Ja.
Leon Gawanke man muss auch nochmal rausstellen, dieser Abgang vor der Saison hat die, also du hast, seitdem er da ist, wird dir auch klar, wie hat die Adler seinen Abgang vor der Saison getroffen hat in der Planung für dieses Jahr.
Ja.
Also das ist ja auch nochmal was dazu kam. Und jetzt diese Vertragsverlängerung bis 2029 sind ja fast Hauke-Lansche Dimensionen, wobei der ja gerade weg will aus Düsseldorf, was man so hört.
Das vielleicht auch.
Ja.
Aber das
fasst man nicht auf. Weg aus Mannheim, kann man schon mal sagen.
Nee, aber Hauke-Land vielleicht weg aus Düsseldorf. Vorhin hat man es mit den Torhütern. Nur mal an der Stelle kurz erwähnt.
Ja.
Aber ohne irgendwas
Handfestes. Ohne irgendwas zusammenzubringen,
Genau, aber es ist ein schönes Gedankenspiel einfach.
Aber Leon Gawanke, Entdeckung der Saison, Spieler in der kurzen Zeit, Spieler, das suchst du ja aus, alles irgendwie. Fanliebling, und ich glaube nicht nur wegen der Bergmann-Szene, ich würde jetzt auch gerne mal beiseite legen, aber Wahnsinnstyp, wo du auch vom ersten Tag an das Gefühl hattest, der hat richtig Bock da zu sein und will hier richtig was bewegen und will hier was reißen. Und so eine, der sich auch nie, wo du nie das Gefühl hattest, der lässt sich von dieser positiven Haltung hier runterbringen.
Nee, absolut. Also auch, wir hatten es bei Corbinian Holzer, diese Klarheit und er auch absolut. Klar, in dem, was er sagt, in dem, was er erlebt hat, wie er sich selbst auch reflektiert, auch das kurz zu erwähnen, auch bei Dennis Reul eine große Eigenschaft, gewesen und da ist nach wie vor eine große Eigenschaft von ihm, diese Reflexion, diese Selbstreflexion auch, also sowohl Reflexion der Mannschaft als auch von ihm, dass er da nie, er wusste immer, was er kann und was er nicht kann und das, was er kann, hat er dann zu 100% auf dem Eis gegeben. Er hat aber nie von Sachen geschwafelt oder gesprochen über Sphären, in denen er sich nicht befindet. Ja, und Leon Gawanke sehe ich da ganz genauso und auch absoluter Leader. Und wenn wir jetzt Leadership Holzer ansprechen und dann jetzt auf die Abwehr blicken, da geht Gawanke sicherlich hervor und es kommt vielleicht noch der eine oder andere und die müssen dann auch in gewisser Weise Leadership-Rollen übernehmen, beziehungsweise da Führungsqualitäten beweisen und dann ja, wird man mal sehen, wie das so läuft. 1:1 ersetzen kannst du das nach den, also diese krasse Erfahrung natürlich sowieso nicht, gerade auf dem deutschen Markt ja nicht.
Nee, wobei ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, kommen die Adler weg vom Thema Erfahrung als, sondern eher hin. Man vergisst ja bei Gawanke so ein bisschen, der ist ja auch erst 24.
Ja, brutal, ne?
Also,
das merkst du nicht, wenn er auf dem Eis ist.
Also auch so als Typ, der, ich ja. meine, der hat, guck, was der noch an Eishockey-Leben vor sich hat und man hat das Gefühl, so US-Karriere hat jetzt nicht so ganz hingehauen, wie er es sich vorgestellt hat, wobei er ja dann trotzdem einen ganz guten Vertrag hatte und so, aber also der hat noch was vor in seinem Leben und der will noch was erreichen und die beste Zeit ist noch weit vor ihm und dass er einen Vertrag, der, wenn ich richtig gerechnet habe, eigentlich bis 2027 ging, jetzt bis 2029 verlängert, ist dann schon nochmal ein Zeichen. Und auch ein Zeichen der Adler. Also ich frage mich, wie sowas abläuft. So nach dem Motto, der kommt, also du bist dann 2 Wochen da und merkst, oder einen Monat und ich habe hier Bock drauf und sagst dann zum Verein, lass uns mal reden. Und dann sagt der Verein, ja klar, also das ist ja mit sozusagen der längste Vertrag, der zweitlängste Vertrag im deutschen Eishockey dann momentan. Muss man einfach mal so rausheben. Mhm. Und ja, ich glaube, kannst du dir vorstellen, dass Gawanke trotz so kurzer Zeit da und trotz junger Jahre der neue Adlerkapitän wird, weil wir werden ja einen brauchen nächstes Jahr. Da werden wir dann nochmal zu gegebener Zeit drüber reden.
Ja, lass uns da zu gegebener Zeit drüber reden, weil ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt, ja genau, ich habe mir da ehrlich gesagt noch überhaupt keine Gedanken zugemacht. Aber ja, klar, jetzt ganz spontan ist ein Gedanke zumindest mal ein Assistenzkapitän, ja. Ist absolut
ja,
denkbar.
Also es kommen, ja, aus meiner Sicht kommen 2 in Betracht, aber das machen wir dann im Neuen. Das machen wir dann in meiner späteren Sendung, aber ich wollte es zumindest gerade reinwerfen, weil es bei mir gerade auch aufkam. Ja, die Adler haben im Rahmen dessen auch eine Erklärung. Sie wollen sich neu aufstellen, Identität schaffen, Langfristigkeit, auch abseits des Eises. Du merkst, so ein Thema schieben wir ganz ans Ende der Sendung. Langfristigkeit als Ziel. Wir wollen eine Top-Adresse in Europa werden. Das klingt alles sehr, das Selbstverständnis als eine Top-Adresse in Europa, es klingt für mich alles sehr nach, wir müssen was tun. Und zwar nach dem, was wir so beschrieben haben, müssen wir was tun. Aber für mich ist so ein bisschen, ich würde es gerne mit Leben gefüllt sehen. Ich würde es auch gerne die einzelnen Punkte, also der Satz, die Leidenschaft und Hingabe unserer Fans definieren die Kultur und das Selbstverständnis der Adler. Unser Team selbst, ich übernehme den Part, und die Menschen rund um das Team werden sich mit ihrer Arbeit, ihrem täglichen Verbesserungswillen und Verantwortungsbewusstsein an dieser Kultur orientieren. Und ich denke so, und das sagt mir jetzt was genau? Also es ist so sehr, ja, also ich hätte gerne mehr dazu und hätte auch gerne mal ein bisschen mehr Fleisch an Knochen, weil das klingt mir sehr, dass dann eine PR-Agentur mal was niedergeschrieben hat. Aber wir werden sehen mit Leben. Es gibt jetzt auch einen Arbeitskreis, nachdem auch das Verhältnis ja mit den Fans letztes Jahr dann ziemlich gelitten hat, nachdem man sich nach dem Spiel in München zu einer öffentlichen Erklärung bemüßigt gefühlt hat. Es gab ja dann auch Sitzungen dazu. Gibt es ja jetzt einen gemeinsamen Arbeitskreis, wo man, glaube ich, versucht, Dinge zu kitten und wieder zusammenzubekommen. Insgesamt ist so ein bisschen der Eindruck, dass man versucht, Dinge zu klären und zusammenzubekommen. Und alle Und über all diesen Dingen steht natürlich die Frage, wer wird nächstes Jahr als Sportchef der Adler tätig sein und wer wird sie trainieren? Jetzt hier, Phil, kannst du exklusiv verraten, wer es wird? Nein. Sag. Also ja, das ist natürlich die große Frage. Wie ist da so deine Sicht drauf aktuell?
Oder wer macht beides?
Ja. Uwe ja. Krupp wäre frei.
Amen.
Kein.
Er hat ja einen neuen Job. Stand vor wenigen Tagen ganz groß im Internet. Aber es ist, dass er Eishockey-Experte ist bei der WM, bei RAN. Okay. Kein neuen Trainerjob, aber viele. Wurde bestimmt geklickt, wie verrückt die Überschrift
war. Clickbait funktioniert immer noch.
War gut gewählt, ja. Muss man zugeben. Also meinst du, wie blicke ich jetzt auf die Trainer-Manager-Position?
Ja, auf diese, das andere also, lassen wir weg, tatsächlich Trainer.
Ja, weil,
also lass uns mal zum Thema kommen, Dallas Eakins. Wir brauchen ja nicht hier drumherum reden.
Nee, reden ist ja schön und gut, auch bei uns, aber es muss ja damit Leben gefüllt werden. Sehe ich dann auch so. Dabei kann man es belassen. Ja, Dallas Eakins, er schwärmt natürlich sehr von Mannheim, zu sehr ein bisschen. Vielleicht einen gewissen Punkt, wo man dann glaubt, oh, da kippt es vielleicht in eine Richtung, wo man nicht weiß, ob man ihm das abkaufen soll. Von daher, ich weiß es nicht. Ich habe schon verschiedene Stimmen gehört, die gesagt haben, ich glaube, der bleibt. Ich glaube, der kommt nicht mehr zurück. Und ganz schwer. Ich kaufe, was ich ihm aber 100% abkaufe, ist sein Arbeitsethos, seine Einstellung, dass er da wirklich arbeitet dran, was zu verändern und auch arbeitet, bis er halt eben auch die Entscheidung getroffen hat, dass er wieder zurückkommt oder dass er nicht zurückkommt. Also das glaube ich schon. Und das, wie man ihn jetzt in Mannheim die vergangenen Monate erlebt hat, der wirklich rund um die Uhr da alles für die Adler getan hat in seiner Doppelfunktion, sowohl auf dem Eis als auch neben dem Eis. Das kaufe ich ihm voll ab. Aber ob er nächstes Jahr wieder zurückkommt und also was heißt nächstes Jahr, nächste Saison, schwierig. Ganz, ganz schwierig, weil absolut eigentlich nicht greifbar. Auf der einen Seite hast du öfters mal das Gefühl gehabt, um jetzt mal vielleicht einen Schritt zurückzugehen, um das zu erläutern, dass er vielleicht auch hatte, oh, DEL, er hat zwar gesagt, Superliga, Mannheim sowieso, super Organisation, super Spieler, hier und da hast du aber auch manchmal das Gefühl gehabt, ja, es ist dann für ihn dann halt doch nur Europa und DEL und halt nicht eben NHL. Und es gab ja damals auch Stimmen, als er gekommen ist, Ende November, auch aus Nordamerika, dass es so ein bisschen ein Job für ihn ist, um auch mal zu zeigen, ey, er kann auch auf der GM-Position was, kann sich da auch mal in Stellung bringen für die NHL dann eventuell, der ja lang in Nordamerika als Trainer tätig war, jetzt auch schon Ende 50 ist. Kann natürlich sein, es kann aber auch immer noch der Fall sein und nimmt dafür aber noch ein Jahr Europa. Er hat ja gesagt, er spricht es mit seiner Familie ab. Es ging damals sehr schnell für ihn Ende November, dass er dann nach Mannheim kam. Alles nachvollziehbar, kann ich alles verstehen. Er war ja auch im Februar nochmal bei der Familie, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt erläutern sie nochmal die Situation. Er hat sehr viel Verantwortung bekommen von Daniel Hopp. Daniel Hopp scheint sehr überzeugt von ihm zu sein. Auch, dass er mit geeigneten Kandidaten Gespräche führen soll, die gleichen jetzt definierten, neu definierten, wie auch immer, definierten Werte und Philosophie.
Ja, aber keiner kennt, ne?
Die ja nie so wirklich ausgesprochen wurde. Es gibt sie, aber ja.
Wir haben neue Werte definiert und alles zusammen und Vertrauen, aber
jetzt auch keiner kennt sie, ja. Die sie erfüllen sollen, ja. Transparenz stand auch, glaube ich, drin in dem Schreiben, aber
ja.
Wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat. Ja, von daher. Ich würde dir sehr gerne diese Frage beantworten, aber ich kann es nicht. Ich habe jetzt ein bisschen meine Gedanken mit dir, mit euch geteilt, aber viel mehr ist dann auch nicht drin. Aber mich würde es schon auch interessieren, wie du das Ganze dann
siehst. Du kennst mich doch. Ich bin doch der hier ist zum Draufhauen. Du bist doch der für die qualifizierte Meinung, für den Ausgleich und ich bin der hier austeilt.
Draufhauen, weißt du doch. Und mich übermäßig streichelst dann.
Ja, also oh, weißt du, damit du nebendran glänzen kannst, bin ich ja dabei, um hier so ein bisschen Meinung zu vertreten.
Das schreibe ich mir jetzt auf.
Also, ich fange mal mit dem Akins-Video an, was am Samstag? Samstag rum.
Samstag.
Stimmt, ich habe es in der Halbzeitpause beim Spiel Waldhof Mannheim gegen Unterhaching geschaut. Da stand es noch 0-1. Tatsächlich. Wir haben ganz viele Leute geschrieben und ich sage es gleich dazu, ich teile diese Meinung, weil ich mich nicht dahinter verstecken will, dass für dieses Video das Wort Cringe erfunden wurde. Ich finde das so schräg auf so vielen Ebenen und ich bin mir bei manchem auch nicht sicher, ob das, ich glaube auch, sie meinen das ernst, was sie da tun. Deshalb versuche ich es auch wirklich respektvoll zu nehmen. Ich fange mal damit an, dass nach den Aussagen, die man jetzt, wenn man alles zusammenfasst, entscheidet Dallas Akins selbst, ob er wieder in Funktion für die Adler zurückkommt oder nicht. Egal, ob als Manager oder als Trainer, beziehungsweise als Manager und als Trainer. Und er hat dafür bis zum Sommer Zeit. Wir reden von Juni.
Wobei ich dieses Wort Juni auch nirgendwo
aber Sommer
haben muss. Ich habe es zwar auch gehört, aber nicht aus offiziellen Munde. Ja. Von daher überrascht
also,
es immer, okay, wo jeder das hat mit Juni, um ehrlich zu sein. Aber ja, aber Sommer, ja, Sommer ist
ein alle Spektrum. Eine Quelle oder so und die dreht sich dann im Kreis, das klassische Prinzip. So funktioniert ja auch diese Strahlmeier-Brückmann immer jedes Jahr. Einer haut es in der Arena raus, drei erzählen es weiter und dann landet es wieder bei dir. Und dann kannst du als zwei Quellenprinzip, weil ein anderer hat es ja auch erzählt. Aber es ist, also Sommer ist sozusagen ja das, was im Raum steht und er entscheidet selbst darüber. Das ist schon mal für eine Organisation, die sich selbst als eine der Top-Adressen in Europa bezeichnet, vorgehen, wo ich mir unglaublich schwer damit tue, es in irgendeiner Weise nachvollziehbar, akzeptabel oder angemessen zu finden. Lass mal einfach mal so stehen, damit geht's los. Ich finde es aber auch, ja, es ging damals alles sehr schnell, wobei wir auch wissen, der Kontakt war früher da, es war nicht so, dass es nach dem Spiel in München der Anruf kam und Akins sich dann direkt in den Flieger setzen sollte, sondern es war eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hatte, spätestens mit dem Spiel gegen Rapperswil, damals schon mit dem ersten. Und dann hast du insgesamt ein halbes Jahr Zeit, bekommst sozusagen alles hingelegt, was du willst und ziehst dich dann nochmal zurück über einen Zeitraum, um dann zu entscheiden, finde ich auch nicht nur von der Organisation nicht besonders gut gelöst, sondern finde ich auch vom Gegenüber nicht besonders gut gelöst, weil ich glaube im Zeitalter von Videocalls und FaceTime und sonstigen Dingen und Flugverbindungen auch in die andere Richtung, die bestimmt auch von den Adlern übernommen werden, wie ich mir vorstellen kann, gibt es da Möglichkeiten, Gespräche zu führen und in diesem von Ende November bis jetzt Mitte April sich da entsprechend einen Rahmen zu geben, wie Dinge funktionieren können. Und wenn man auch schon mal da war, ist ja nun nicht so, dass man da nicht miteinander spricht, auch während der Zeit, wenn man hier ist. Das macht das für mich auch auf der Ebene sehr schwer nachvollziehbar. Ich glaube, dass dieses permanente Lob, er hat ja Daniel Hopp als vielleicht den besten Besitzer im Whole Sport eventuell bezeichnet, dass das schon was ist, was man dann auch gerne hört und wo man dann auch bereit ist, Dinge ein bisschen anders zu gestalten. Oder sozusagen die Leine länger zu lassen und dann Entscheidungen abzunehmen. Ich finde es, dass das Vertrauen in die Person so groß ist, dass er Gespräche führt über Nachfolger oder über Konstellationen, kann ich nachvollziehen. Oder könnte ich besser nachvollziehen, wenn es ein Commitment gäbe, dass er hier bleibt für eine andere Stelle. Ich tue mir sehr schwer damit, mit dem Gedanken, dass jemand, der sagt, hey, waren schöne 5 Monate hier, hat halt nur bis Viertelfinale, nur für Platz 7 gereicht und für ein Viertelfinale aus in 5 Spielen. Weil das ist die sportliche Bilanz, die am Ende steht. Und damit wird dann begründet, dass sozusagen jemand die Gespräche führt über die Zukunft, über zukünftigen Manager und Trainer, wenn er denn nicht hier bleibt. Und wäre ein Commitment da, dass er hier bleiben würde, in welcher Funktion auch immer, wäre das für mich nachvollziehbarer. Wobei es natürlich auch merkwürdig wäre, wenn ein Trainer seinen Sportchef aussucht, weil das ist eigentlich Sache auf einer anderen Ebene, die steht ja drüber. Was ich mir, und deshalb tue ich mir aktuell sehr schwer damit, ehrlicherweise so ein Video ernst zu nehmen. Ich tue mir schwer damit, das ganze Lob in irgendeiner Form ernst zu nehmen. Zumal, wenn ich dann am Sonntag sehe, dass es eine incredible crowd bei Hoffenheim gegen Augsburg war, wo ich mich dann auch frage, wer nur US-Sport kennt, weiß, dass da nicht so viel los ist in den Hallen. Ist leider meistens so. Das macht es dann auch nochmal zu schwer. Aber es ist insgesamt, wie soll ich sagen, der Anspruch der Organisation und das Außenbild, was die Organisation als Anspruch formuliert, hat für mich wenig mit dem gemein, was da gerade passiert. Und in diesem Moment ist Berlin ins Finale eingezogen. 3-2 nach Verlängerung gegen Straubing. Es passt für mich hinten und vorne wieder nicht zusammen. Mal wieder, was hier passiert. Und es macht es für mich, also was du gesagt hast, Arbeitsethos, Einstellung, dass da viel passiert ist während der Zeit, alles unbenommen. Also das ist wirklich vollkommen unbenommen. Wir wissen ja auch, wie die Spieler über Akins reden. Aber dass so eine Entscheidung so lange rausgezögert wird, dass sich eine Organisation, die sich selbst als eine der besten in Europa definiert, ich komme davon nicht mehr los in dem Leben, sich so in die Hand einer einzelnen Person begibt, halte ich für schwierig und für den eigenen Anspruch, also da unterläuft man den eigenen Anspruch gewaltig. Weil eine Organisation, die diesen Anspruch hat, hat so viel Kompetenz in ihrer eigenen Organisation aufgebaut oder ist vorhanden, dass sie in der Lage ist, diese Entscheidungen zu treffen. Und zwar selbst zu treffen, unabhängig davon, inwieweit jemand bereit ist, sozusagen wieder mit der Organisation zu arbeiten oder eben nicht aufgrund seiner eigenen Entscheidung. Und das finde ich ein deutliches Unterlaufen von dem, was man da formuliert und läuft für mich damit auch schon mal komplett gegen das, was in dieser Erklärung da, die an dem Freitag von der Abschlussfeier formuliert wurde, drinsteht. Und wie gesagt, das Video als solches, wir haben keine Informationen dazu. Man muss ja auch sagen, es sickert ja nichts mehr nach draußen. Also man kann es auch positiv formulieren. Also das ist ja auch ein maximales Maß an Professionalität und Verschwiegenheit, was da herrscht, sondern man bekommt Infos über andere Ecken mittlerweile. Dann hast du ja auch vorhin gesagt, wird über Berater angeboten, bei Samsorami, solche Sachen kommen dann eher mittlerweile raus. Aber das, was da passiert, halte ich für das, was die Adler selbst als ihren Anspruch formuliert haben, für in keinster Weise ausreichen. Und deshalb tue ich mir da sehr, sehr schwer mit. Was ich mir vorstellen könnte, um jetzt mal was in den Raum zu werfen, was dann noch da ist, um jetzt einfach mal so Spekulation anzuheizen, was ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen könnte, je länger ich drüber nachdenke über eine Kombination, wenn Akins wirklich zurückkehren würde, könnte ich mir vorstellen, dass er als Manager zurückkehrt, diese GM-Nummer. Das ist jetzt ohne Information, das ist rein aufgrund dessen, wie verschiedene Kombinationen zusammenpassen und wer auf dem Markt ist und wen man sich vorstellen kann. Ich nehme es mal als Gedankenspiel rein. Du kannst ja dann das Gedankenspiel bewerten. Wenn Akins zurückkehrt, könnte ich mir vorstellen, dass er als Manager zurückkehrt. Und es gibt einen DL-Trainer, der sein Team verlassen hat nach der letzten Saison, den Akins sehr lange kennt und mit dem er privat sehr, sehr eng ist. Und das ist Tom Rowe, der in Nürnberg aufgehört hat und wo der neue Verein immer noch nicht klar ist. Das wäre eine Kombination, die ich mir sehr gut vorstellen könnte. Wenn er zurückkehrt, wenn er nicht zurückkehrt, keine Ahnung.
Ja, erstmal vielen Dank für deine Gedanken, die auf sehr vielen, oder ja, ist natürlich sehr nachvollziehbar sind Und ist auch für mich die große Gretchenfrage ist, warum da so viel Zeit ins Land geht quasi, bis dann eine Entscheidung kommt, wie sich Akins entscheidet und dass man eben ihm alles so in die Hand gibt oder sich von ihm auch da ja abhängig macht. Das ist eine große Frage des Warums. Um deinen letzten Gedankengang zu bewerten, wie du mich gebeten hast. Ja, Tom Rowe hat mir natürlich auch schon im Kopf herumgespukt. Interessant, auch dadurch, dass sie sich kennen. Interessant. Aber ja, wenn wir dann sprechen über Strukturen und Nachhaltigkeit, was ja auch inflationär gern benutzt wird, dieses Wort, ist halt auch die Frage, aber wie nachhaltig wäre diese Zusammenbildung? Also GM, Dallas Eakins und Tom Rowe, der jetzt auch dann Ende 60 dann schon zugeht, was nicht heißen soll, dass er nicht noch 2-3 Saisons drin hat, aber ja.
Mehr also, überlebt man doch in Mannheim hinter der Bande. Also überleben, Entschuldigung, bitte nicht falsch verstehen. Aber ja, mehr bleibt man da doch eh nicht im Amt.
Ja, also 3 Jahre ist schon ordensverdächtig dann fast, ja.
Letzter Adlertrainer, der 3 Jahre im Amt war.
Ja, und ja, also ist eine interessante Konstellation, die ihren Charme hat. Ich weiß aber nicht, auch dann mit Akins, ob er dann auch länger als 1 Jahr dann noch in Mannheim bleibt, ist ja auch die große Frage, wenn er zurückkommt, wie lange wird dieses Zurückkommen sein? Also wird es nur eine Saison sein, hat er gesagt, hey, jetzt nehmen wir einen 3-Jahres-Plan oder einen 5-Jahres-Plan in die Hand und da bin ich dabei und setze den mit um. Klar, also unabhängig davon, dass also ein schnelllebiges Geschäft ist. Ja, hat seinen Charme, dieses Duo, aber ja.
Ja, es ist war nix, nur...
Ist nichts mit Weitblick halt einfach, ja.
Ja, es ist
aber
halt...
Mir fehlt aber auch da der Weitblick, muss ich sagen.
Es ist tatsächlich gekaufte Zeit im Endeffekt.
Dass ich es jetzt eine viel, viel bessere Lösung an der Hand hätte.
Ja, meine Wunschkombination hatte ich ja schon mal, als wir da gefragt wurden, was denn unsere Wunschkombination war. Die würde ich jederzeit wieder nehmen. Ich finde, Schwenningen hat auch in den Playoffs gezeigt. Hat mir gut gefallen, was die da gegen Straubing gespielt haben, über 7 Spiele. Das war beeindruckend. Ein anderer Trainer ist übrigens gerade in der Schweiz kurz vorm Einzug ins Finale. Sein Team führt 3-1 in der Serie im Halbfinale, Lausanne, und führt in Spiel 5 mit 3-2, 3 Minuten Verschluss. Geoff Ward hat mein Mannheim, glaube ich, schon mal gehört, den Namen. Aber nein, das war jetzt kein Versuch, ihn ins Spiel zu bringen, Gottes Willen. Alle hyperventilieren. Das ist ja auch sowas, was jeden Jahr kommt.
Wir hatten es ja von ihm auch schon und da ist auch die große Frage, ob Geoff Ward das überhaupt selbst möchte. Also natürlich Bombentrainer, genau das ist es ja. Diese Erinnerung hat er ja hinterlassen in Mannheim, Bombentrainer. Also in allen Bereichen, menschlich und auch als Coach. Und da ist halt die Gefahr auch groß, dass wenn er zurückkommen sollte, wenn er das überhaupt möchte, in die DL, dass er sich das natürlich auch einreißen könnte, zumindest, dass da die Gefahr besteht. Und ob er das eingeht, auch also da gibt es ja auch eine Verbindung. Die haben ja in Anaheim zusammengearbeitet.
Ja.
Als im Coaching-Staff und ja, das wäre natürlich schon krass, aber weiß ich nicht.
Nein, das sind aktuell, um es nochmal klar zu sagen, also ich habe keinerlei Informationen. Du auch. Also wir haben ja gehört, was nicht von Hopp und Akin selbst kommt. Alles Gerüchte, wir haben keine Informationen.
Eine Lüge ist das, was nicht von den beiden kommt. So.
Okay, dann wir bewerten es nur. Wir lassen euch an unseren Gedanken teilhaben, wie wir es eben immer tun im Podcast. Aber was ich schon nochmal rausheben möchte, ist wirklich, auf der einen Seite sagt man Langfristigkeit, Transparenz, all diese Werte, die jetzt, wir wollen die Werte unserer Fans leben, Herzblut, sowas. Ich unterstelle nicht, dass Akins kein Herzblut hier reingelegt hat. Auch das, also der wirklich, der hat hier viel gelassen in der Zeit. Aber sich als Organisation mit dem Anspruch, den man hat, so an einen einzigen Mann zu binden in all dem, halte ich für unangemessen und nicht ausreichend. So würde ich es formulieren wollen. Aber ich lasse mich, wie immer, gilt der Satz, ich habe hier sozusagen die Gedanken dazu vorgetragen, aber ich lasse mich am Ende des Tages gerne eines Besseren belehren, wenn es denn dann so kommt. Prove me wrong.
So.
Vielleicht sehen wir ja Bill Stewart nächstes Jahr wieder in Mannheim, wenn er mit den Kassel Huskies hier antritt.
Nur wenn er den Toilettensitz mitbringt.
Ja, den Toilettensitz. Hast du noch was? Weil ansonsten würde ich sagen, wir haben anderthalb Stunden gerissen.
Fast. Ja, finde ich jetzt auch. WM ist noch weit ist weg. Mal, ja. Auch wenn vier Adler dabei sind und morgens das erste Spiel gegen Tschechien antritt. Aber wie gesagt, das erste von acht. Und
Herr Köhl, und Sie dürfen jetzt nicht zum U17-Finale der jungen Adler gegen Kölner Haie am Samstag sagen. Das tut mir jetzt furchtbar leid, aber da muss ich Ihnen jetzt leider, jetzt wollte noch mal eine halbe Stunde zum Solo ansetzen. So. Das machen wir heute auch nicht. Großer. Ja. Wir machen hier, glaube ich, echt mal zu, einfach die Sendung.
Besser ist.
Vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank an die steady.de/eiszeitfm. Phil, vielen Dank an dich mal wieder für ein überragendes Jahr. Es war unser sechstes Jahr, man glaubt es kaum. Sechstes Playoffs.
Siebte. Vielen lieben Dank, Sven, an sechs, dich zurück. Ja. Doch. Auch nochmal kurz
Grundschulmatte rausgenommen. Januar 2018 ging es los.
Ja. Und war mir eine Ehre. Und
wir sind Spaß noch nicht gemacht. Weg. Wir haben noch ein paar Ideen für den Sommer sogar im Köcher diesmal. Ich bin mal gespannt, was wir davon umsetzen. Wir haben ja auch noch eine WM. Es steht ja einiges an. Es steht ja auch eine Entscheidung. Also bei den Adlern im Sommer werden wir dieses Jahr viel zu bereden haben. Ich glaube, vom Kader ist mehr bekannt als was auf dem Eis passiert, ist mehr bekannt, als was neben dem Eis passiert.
Es wird auch ein komplizierter Sommer werden. Also ich glaube, da kann man sich schon drauf einstellen.
Ja, insgesamt.
Es wirkt Stand jetzt am 10.4. zumindest absolut so.
Es gibt so viele Trainerspots aktuell, die offen sind. Die Haie suchen, wie soll ich sagen, das Trainerkarussell ist dieses Jahr ziemlich wild. Man hört, dass zum Pokel Straubing verlässt. Das Gerücht von Thomas Popisch nach Krefeld gibt's ja immer, ist ja immer noch unwidersprochen irgendwie im Raum. Also es ist ja vollkommen wild, was da immer noch los ist. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Natürlich wird Phil weiter sehr ausgewogen und sehr, sehr klug darüber berichten. Ich will euch weiter hier meine Meinung kundtun. Wir werden es auf jeden Fall hier tun bei Eiszeit FM. Bis bald. Danke euch. Ciao.
Ciao.